Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Am Mikrofon Philipp Banse. Ganz herzlich willkommen zu einer Stunde Medien und digitale Kultur. Heute wieder mal mit der Ausgabe, in der wir uns eine Stunde lang oder knapp eine Stunde lang einem Thema widmen. Einige von Ihnen werden sich vielleicht noch an dieses Gerichtsurteil aus jüngster Zeit erinnern. Ein Mädchen begeht Selbstmord. Die Eltern wollen von Facebook den Zugang zum Account ihrer Tochter haben. Facebook lehnt ab. Die Eltern klagen und verlieren. Begründung des Berliner Kammergerichts: das Recht auf vertrauliche Kommunikation all jener, die mit ihrem Mädchen, mit ihrer Tochter kommuniziert haben, das wiegt höher als das Interesse der Eltern am Zugang zur Kommunikation ihrer Tochter. Der Tod im Netz, das ist heute unser Thema. Wie gehen wir mit unseren digitalen Identitäten zu Lebzeiten um und auch danach, also nach dem Tod? Wie sollen wir mit dem digitalen Nachlass umgehen? Sollen wir Avatare von uns erstellen, die uns vielleicht überleben und weiter ansprechbar bleiben? Wie verändert sich die Einstellung zum Tod durch Digitalisierung generell? Das sind so ein paar Fragen, die wir hier in den nächsten, knapp 55 Minuten klären wollen oder zumindest versuchen wollen, sie zu klären. Wie immer mache ich das nicht alleine, sondern mit drei Gästen in diesem Fall. Das ist zum einen Stefan Poromka, ist Professor für Texttheorie und Textgestaltung an der UdK, der Universität der Künste hier in Berlin, ist Digitaltheoretiker, Heavy Social Media User, Autor und veröffentlicht im Juli ein Buch mit dem Titel Liebe in digitalen Zeiten. Ganz herzlich willkommen, Herr Poromka.
Hallo.
Dann ist hier neben mir im Berliner Studio auch eingetroffen Ramak Molavi. Sie ist Juristin, Rechtsanwältin bei iRights Law, einer Kanzlei hier in Berlin, die sich in erster Linie mit IT-Recht beschäftigt, und ihr Schwerpunkt ist Automatisierung und künstliche Intelligenz. Ganz herzlich willkommen.
Hallo.
Und aus Stuttgart zugeschaltet ist Thomas Dienlin, er ist Medienpsychologe an der Universität in Hohenheim bei Stuttgart. Seine Schwerpunkte sind der Strukturwandel des Privaten, die Sozialisation im Social Web, und er hat promoviert zur Privatsphäre im Netz. Ganz herzlich willkommen auch nach Stuttgart.
Hallo aus Stuttgart.
Die Frage, die erste, finde ich, liegt auf der Hand. Mal in die Runde, Herr Poromka. Wie haben Sie denn vorgesorgt für den Fall Ihres Todes? Was passiert mit Ihren Daten, Ihren Profilen?
Also wenn ich an meinen eigenen Tod denke, denke ich erstmal an meine Organe, dass die irgendwie weiterkommen und weiterleben können. Für das Digitale habe ich mich gar nicht vorbereitet. Aber das hängt ganz grundsätzlich mit meinem Blick auf das zusammen, was ich da mache. Das ist eine sehr präsentische Art, ist eine sehr gegenwartsbezogene Art, von der ich auch glaube, dass sie uns anders lehrt, über den eigenen Tod nachzudenken und auch die eigene Zukunft anders zu sehen.
Und Frau Molavi, wie haben Sie das gemacht? Haben Sie irgendwie vorgesorgt?
Also ich habe nicht wirklich vorgesorgt. Ich lebe auch mehr im Jetzt. Und an meine Organe habe ich übrigens auch nicht gedacht, würde die aber wahrscheinlich nicht hergeben wollen. Und so sieht es auch mit meinen Daten aus. Und auch aus anderen Gesichtspunkten fühle ich die Überwachung und denke ständig drüber nach, was man mit Daten machen sollte. Aber ich habe noch nichts unternommen.
Und nach Stuttgart, Herr Dienlin, wie ist das bei Ihnen?
Ja, ich muss mich da einfach anschließen. Ich habe mich auch noch nicht damit auseinandergesetzt, und ich denke, dass das eigentlich sogar ziemlich bezeichnend ist, dass das wahrscheinlich einer der Prozesse ist, die wir als Gesellschaft jetzt so langsam anfangen müssen zu lernen. Wie gehen wir damit um, dass wir sowas vielleicht kulturell besser strukturieren, dass man sich damit mal Gedanken macht, weil man sollte es tun.
Ich habe überlegt, wie wir dann in dieses Thema einsteigen, und ich dachte, wir fangen vielleicht mal mit einem relativ extremen Fall von Umgang mit dem Tod in Digitalien an. Und zwar gab es da diesen Fall eines Paares, so Mitte 30. Der Mann ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen, und die Frau, Freundin, Partnerin, beschließt, eine Maschine zu füttern, eine lernende Maschine mit den Texten und E-Mails ihres verstorbenen Freundes. Und diese Maschine lernt so, sagen wir mal, den Duktus und die Sprache des Verstorbenen nachzuahmen, entsprechende Antworten zu geben. Und so konnte die Freundin tatsächlich per Text, wie in so einem Chat, mit ihm chatten und fragen, wie ist es denn da so? Und sagt er so, naja, ist okay, man liegt halt. Gibt's denn Gott, ist der noch da? Nee, der ist nicht da. Was halten Sie von dieser Art Frau Molavi, damit dem Tod umzugehen, sich so den Toten noch per Roboter am Leben zu erhalten?
Es gab eine Black Mirror-Folge, wo genau das
eine
passiert.
Eine Fernsehserie.
Genau, eine Fernsehserie. Und der Freund, bevor er gestorben ist, hat er ihm diese Social-Media-Bots gefüttert. Und dann kam sein Körper, weil es ist ein Film, der Körper wurde quasi nachgeliefert. Es war ein Service von einem externen Dienstleister. Und diese Folge war eher ein Horrorfilm als ein schöner Film. Es war eine Dystopie, weil der sich natürlich nicht weiterentwickelt hat, wie Menschen sich normalerweise weiterentwickeln. Der ist auf dem gleichen Niveau stehen geblieben, hat immer die gleichen Dinge gesagt. Wir neigen ja dazu, in unserer Kommunikation doch Wiederholtes zu sagen. Das sieht man ja auch an Autovervollständigungsmöglichkeiten. Aber dann wäre das eine Mischung aus Machine Learning und dem, was man vorher gesagt hat, ist eine Spielerei, ist für mich mehr Richtung Kunst als etwas, was wir tatsächlich brauchen.
Herr Poromka, kann das nicht auch so ein Trauerritual sein, dass man sagt, okay, ein Mensch stirbt und viele haben dann, weiß ich aus eigener Erfahrung, das Gefühl, das zu der Trauer massiv mit beiträgt, dass man so viele Dinge hätte noch sagen wollen, dem oder der Gestorbenen. Kann das nicht Teil eines Trauerrituals in Digitalien sein, dass man so einem Roboter, von dem man weiß, es ist ein Roboter, aber der einem schon ein bisschen auch das Gefühl gibt, eben mehr als nur ein Roboter zu sein, sondern auch Züge der oder des Verstorbenen zu tragen, dass man dem nochmal mitgibt, was man hätte sagen wollen?
Ja. Also was mir einfällt, ist der Film Transcendence mit Johnny Depp.
Auch richtig.
Der genau dasselbe zum Thema hat. Und ich glaube, wenn wir so ein bisschen rumgucken, finden wir so, wo das überall thematisiert wird. Und das finde ich ganz schön. Auch eben der Hinweis darauf, wir müssten, was eben kulturelle Strukturierung genannt wurde, wir müssen mal so Fantasien entwickeln einfach, was da so kommen könnte. Und ich glaube, diese Filme und diese Erzählungen sind Fantasien, also so Zukunftsfantasien, die uns was vorschlagen. Vielleicht müssen wir uns wie generell eher angewöhnen, uns wie in einem Zeitalter des Experiments zu sehen, in dem die alten Sachen, so wie wir Rituale gepflegt haben, wie wir mit dem Tod umgegangen sind, wie wir mit dem Leben umgegangen sind, dass das nicht mehr diese alte Gültigkeit hat, sondern neu ausprobiert werden muss. Und ich würde deswegen solche Sachen jetzt gar nicht ablehnen und sagen, das ist jetzt kitschig oder das ist schlimm oder was ist das für eine Fantasie oder wie auch immer. Ich bin eher interessiert an dem, was den Leuten so für Ideen kommen, wie man jetzt eigentlich was damit machen könnte.
Herr Dinlin, Sie sind Medienpsychologe. Was fällt Ihnen zu diesem Phänomen ein, so mit Toten zu kommunizieren und sie nachzubauen? Es gibt ja auch Versuche, nicht nur die Textkommunikation zu imitieren, sondern tatsächlich auch Avatare nachzubauen, also mit visuellen Komponenten zu arbeiten und so Tote in Digitalien am Leben und ansprechbar zu halten.
Also was ich natürlich sehr gut nachvollziehen kann, ist, dass es in der ersten Linie mal befremdlich erscheint, weil man es so nicht kennt. Ich würde mich da aber grundsätzlich auch Herrn Poromka anschließen. Nur weil wir erstmal etwas nicht kennen, heißt es nicht, dass wir es deswegen gleich ablehnen müssen oder weil wir es befremdlich finden. Ebenso denke ich auch, was da ganz wichtig ist, dass man das wirklich sich nicht anmaßen sollte, so allgemein zu beantworten, so und so sollten wir es machen und so nicht, sondern dass das durchaus wahrscheinlich jeder für sich selbst entscheiden können sollen dürfte. Wie möchte er mit seinen Lieben umgehen? Und aktuell ist es gesellschaftlich gesehen total akzeptiert, dass man schwarz trägt, dass man ein Fotoalbum anfertigt, dass man einfach den anderen bewusst ja einfach noch im Leben halten möchte, als Würdigung, als Wertschätzung und dann so erst so langsam dann sagt, man geht weiter. Und jetzt in diesem Trauerprozess genauso auch, dass sich da auch eben unsere digitalen Strukturveränderungen da niederschlagen, kann ich gut nachvollziehen und sehe da durchaus auch erstmal Möglichkeiten. Gleichzeitig müsste ich jetzt vor allem aus meinem psychologischen Background wahrscheinlich schon sagen, natürlich birgt es vielleicht die Gefahr, dass es zu einer gewissen Verzerrung dann von Realität und Wirklichkeit kommt und es vielleicht für manche Menschen dann da zu Problemen kommen könnte. Vor allem, wenn man dann eben das nicht mehr so trennen kann und dann wirklich so existenzielle Fragen stellt, also wie die Sie gerade gesagt haben und weniger als ich möchte mich jetzt an dieser Stelle noch nicht so von dir verabschieden.
Das erinnert mich an diese etwas bizarre japanische Fernsehshow, wo Verstorbene durch Doubles nachgespielt wurden und dann mit quasi die Hinterbliebenen mit diesem realen Double aus Fleisch und Blut konfrontiert wurden und die dann auch ziemlich außer Fassung geraten sind und das ganz schwer verarbeiten konnten. Ich wollte nochmal aufgreifen, was Herr Boromga gesagt hat, nochmal ein bisschen sammeln. Was gibt es denn so für Ideen, mit Trauerkultur in Digitalen umzugehen? Also wir haben jetzt diesen Textbot, wir haben den Avatar, was mittlerweile auch relativ etabliert ist, habe ich das Gefühl, sind diese Social-Media-Profile. Also Facebook kann Gedenkseiten für Tote schalten, die dann nicht mehr groß verändert werden, einfach noch da sind und ein bisschen anders aussehen und eben erinnern daran, da lebte mal jemand, der wohnte hier und der ist jetzt tot. Da weiß ich von vielen tatsächlich, dass sie solche Profile auch regelmäßig noch besucht haben, nachdem Freunde und Bekannte verstorben sind, einfach um nochmal nachzulesen in den Tweets, in den Nachrichten, in den Fotos, sich nochmal diese Person zu vergegenwärtigen und das so in ihren Trauerprozess einzubauen. Was gibt es noch für Ideen, wie man mit dem Tod in Digitalien umgehen kann?
Also ich glaube, das, worauf man immer stößt, sind die digitalen Friedhöfe, also wo Gräber gegraben werden oder Grabsteine hingestellt werden für Leute, die eben mal da waren, die aber mittlerweile verschwunden sind. Da gibt es dann Namen und man kann sozusagen, das ist wie so ein Zugriffsort, also wo man dann eben hingehen kann, draufklicken kann und dann nochmal wie ins Archiv gehen kann. Ich würde aber ganz gern noch auf was Drittes hinweisen, was vielleicht das viel Interessantere ist, nämlich, dass zwischen dem Leben und dem Tod ja noch was steht, nämlich das Sterben selbst. Und dass wir, was man sehr, sehr stark beobachten kann im Netz, ist, dass Leute sozusagen wie ihr Sterben thematisieren, also dass die sozusagen wie anwesend sind, die krank werden, die alt werden und die schwach werden und die aber twittern beispielsweise oder bei Facebook schreiben, dann schreiben sie zum Teil darüber, über ihr Leiden, schreiben aber auch einfach ganz, ganz einfach weiter, aber alle, die ihnen zusehen oder die mit ihnen kommunizieren, wissen darum. Und im Grunde genommen ist es eher so eine Vorbereitung auf den Tod, an dem dann auch alle teilnehmen. Also da ist das ein ganz, ganz, nicht unbedingt öffentlich, aber auf jeden Fall ein sozialer Prozess. Ganz, ganz interessant. Und da ist dann der Tod, also der Abschluss, dann nochmal auf andere Weise vorbereitet. Und da kann es dann auch sein, dass es sowas wie einen letzten Tweet gibt. Letztens sah ich was von einer Lyrikerin, die was ganz Schönes machte. Die hatte den letzten Tweet vorbereitet, der dann gesendet wurde oder abgeschickt wurde, wahrscheinlich von ihren Eltern. Und der steht da eben sozusagen wie als letztes Wort. Und darüber hinaus gibt es jetzt nichts von, da können wir nochmal hingehen und sozusagen um die Person trauen, sondern man hat am Sterben selbst teilgenommen.
Das wirft ein bisschen die Frage auf, es gibt ja da so zwei, sagen wir mal, beteiligten Gruppen. Das sind einmal die sterben, die tot sind, die für ihren Todesfall irgendwie vorsorgen, sei es, dass sie einen letzten Tweet schreiben, der dann automatisiert abgesetzt wird, sei es, dass sie Facebook sagen, sie sollen ihre Gedenkseite einrichten, sei es, dass sie ihre Daten sichern, so dass und sagen wir mal so eine Art Nachlassverwalter beauftragen, der dann die Daten oder die dann die Daten verwaltet, löscht oder wie auch immer. Aber es gibt ja auch die Rechte der Hinterbliebenen, die auch trauern wollen, die auch bei Facebook nicht dauernd Nachrichten kriegen wollen von Menschen, die schon tot sind. Im Sinne von, hey, Sabine hat heute Geburtstag, sag ihr doch mal, was du an ihr magst. Und Sabine ist vor einer Woche gestorben. Wie kann man denn damit umgehen? Also fangen wir doch mal an mit dieser Praxis, Frau Malawi. Was kann man denn tun als Mensch, um vorzusorgen, um ein bisschen Kontrolle darüber zu haben, was mit meinen sozialen Profilen und meinen Daten passiert?
Also was man sicher machen kann, ist Datenschutz zu betreiben, während man lebt und ein bisschen bewusster sich darüber ist, welche Daten man mit der Welt oder mit einzelnen Gruppen innerhalb von sozialen Medien teilt und immer wieder darüber nachzudenken, ob man sich dessen bewusst ist, was halt sich alles angesammelt hat, auch mal zu löschen. Das ist für mich eigentlich die beste Art der Vorsorge, wenn man nicht möchte, dass Leute zugreifen. Wenn man das gerne möchte, kann man das natürlich selbstbestimmt auch machen, auch weiter einfach laufen lassen, auch alle dazu animieren, da weiter zu posten oder so. Mir ist es wichtig, dass das Ganze selbstbestimmt und bewusst erfolgt. Und das ist jedenfalls die Sicht des Erblassers, wie wir so schön sagen, Juristen. Und dann gibt es natürlich die Erben, die Trauer ist die eine Seite, wie man damit umgeht. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Das ist richtig. Vielen hilft das. Für viele ist das furchtbar. Ich habe selbst von den drei letzten Todesfällen in der Großfamilie über Facebook erfahren und finde das immer noch sehr befremdlich. Weil früher hat man das bei Prominenten so erfahren, jetzt ist es schon in der eigenen Familie so.
Was ist daran so befremdlich?
Dass man das nicht von einem Familienmitglied erfahren hat, direkt angerufen wurde, jemandem das erzählt hat, sondern man zufällig über Facebook erfahren hat und das dann schon Wochen her ist oder man noch nicht mal weiß, woran es lag. Bei großen Familien passiert das schon mal. Und zur rechtlichen Situation, wir haben ja die Universalsukzession, das heißt, dass man die Gesamtrechtsfolge antritt und zwar das Vermögen überträgt sich, aber auch die Pflichten. Und die Erben haben natürlich ein Interesse daran zu erfahren, welche Verbindlichkeit gab es da und was bei sozialen Medien eine Rolle spielt. Also das sind halt Verträge, die man hatte mit Account-Providern und mit Telekommunikationsdienstanbietern, aber auch mit alle Arten von Ticket gekauft irgendwo für ein Konzert, das noch nicht runtergeladen. All solche Dinge möchte man natürlich gerne wissen und braucht dazu Zugänge, Passworte. Und wenn man das den Angehörigen einfach machen möchte, dann setzt man, dann schreibt man eine Liste auf und trägt da die wichtigsten Vertragspartner ein und trägt die Passwörter und ein und kann das in einem Testament zum Beispiel beifügen. Und es gibt auch Dienste, die das machen. Nur wissen wir ja, was mit Startups passiert nach kürzester Zeit, ob man jetzt so ein Vertrauen darin hat, dass es die dann noch gibt, wenn man, außer es ist in 2 Wochen soweit, dann kann man das vielleicht machen.
Aber wenn man eine Liste erstellt mit seinen Accounts und den Passwörtern und den Usernamen und die auch aktuell hält und die an einem sicheren Ort verwahrt und in der Familie jemanden als digitalen Nachlassverwalter betraut, dann hat man das weitgehend unter Kontrolle, kann man sagen, was so mit den Daten passiert?
Also totale Kontrolle und Internet, das schließt sich einfach aus. Es gibt auch keine wirkliche IT-Sicherheit. Deswegen nein, also eine Absolutheit gibt es da nicht. Aber man vereinfacht tatsächlich vieles. Weil auch wenn man Zugang bekommen hätte, jetzt zum Beispiel bei Facebook, heißt es ja nicht, dass man dann die relevanten Daten sofort findet und so weiter. Man kann auch einfach einen externen Nachlassverwalter bestimmen, der das, wenn man nicht möchte, dass die Erben das machen. Und wenn man das nicht macht, ist der einzige Nachlassverwalter Facebook oder Google, weil die haben sowieso die Verfügungsgewalt über die Daten. Also es gibt ja einen. Und wenn man das verschieben möchte, dann muss man das selbst bestimmen und aufschreiben.
Herr Dienlin, wie ist denn das psychologisch mit dieser Autonomie? Also jeder hat wahrscheinlich irgendwie schon das Bedürfnis zu entscheiden, was mit seinen Daten passiert, wie er dann auch nach seinem Tod oder sie nach seinem Tod so im Internet erscheint. Und trotzdem haben viele das nicht getan und tun es nicht und stellen kein so ein digitales Testament. Auch hier in der Runde hat das offensichtlich noch keiner getan. Warum ist das so?
Ja, ich glaube tatsächlich einfach, dass wir hier einfach noch in einem Entwicklungsprozess sind. Facebook wurde, glaube ich, 2005 gegründet und ist an den Start gegangen. Und viele dieser soziokulturellen Praktiken, die müssen sich, glaube ich, halt auch erst einschleifen und eintrainieren. Und dass das eben ein sehr dynamisches Feld ist, das merkt man ja. Also wenn man sich allein die Nutzung von Facebook betrachtet in den Anfangsjahren im Vergleich zu jetzt, es hat sich schon sehr verändert. Die Leute sind tatsächlich beispielsweise vorsichtiger, besonders in Deutschland, was sie posten, als es in den Anfangstagen noch der Fall war. Und entsprechend würde ich sagen, dass das eben wir als Gesellschaft in Blick nehmen müssen, diskutieren müssen und das schon früh in die Gesellschaft tragen müssen, sei es jetzt in Form von in unseren Bildungsstätten. Also wir beispielsweise am Lehrstuhl haben mittlerweile mehrere Projekte, in denen wir tatsächlich an Schulen gehen und mit den Schülern schon in Workshops über Privatheit sprechen und sie einfach für sensibilisieren und dass man das eben begleitet, dass man weiß, das ist jetzt eine Sache. Das war vor 10 Jahren noch nicht so, jetzt ist es so und wir müssen uns da ein Stück weit positionieren. Und ich denke eben, das ist da der gleiche Fall, weil es ist im Interesse der jedes einzelnen Menschen selbst, wie Sie selbst gesagt haben, da selbstbestimmt und autonom sich verhalten zu können. Und Ich sollte es vielleicht beispielsweise auch auf meine To-Do-Liste der Sachen machen, die ich irgendwie irgendwann mal angehen müsste.
Ich würde gerne noch mal kurz zu sprechen kommen auf den Unterschied zwischen digitalem und analogem Nachlass. Herr Boronka, Sie als Kulturwissenschaftler, wo würden Sie den Unterschied machen zwischen dem, was ich so an Kohlenstoff hinterlasse und zwischen dem, was ich so an Daten und Informationen hinterlasse?
Also die Frage würde ich eigentlich lieber an die Juristin weitergeben, also weil die das trennschärfer ziehen müssen auch, also weil sie mit konkreten Fällen einfach zu tun haben. Als Kulturwissenschaftler würde man diese Grenze eher uninteressant. Aha. Also weil es ist das, was eben jemand hinterlässt und ob das jetzt unmittelbar greifbar ist oder nicht, ist davon erstmal gar nicht von Interesse. Es ist eher die Frage, welcher Wert wird diesen Sachen zugeschrieben? Also was bedeuten die Zeichen? Also was bedeuten sie als Zeichen, wenn sie übrig bleiben? Und da gibt es eben Kulturen, die bestimmten Sachen überhaupt gar keinen Wert zumessen. Das wird einfach weggeschmissen. Man geht in die Wohnung rein und sieht dann Kleidung beispielsweise weggeschmissen. Sieht Festplatten, sieht man weggeschmissen, weil sie keine Bedeutung mehr haben. Und dann gibt es so einige Stücke, die so fetischartig aufgehoben werden.
Und verändert sich der Wert und verändern sich die Prioritäten, wenn jetzt so analog und digital weiter zusammenwachsen? Inwiefern verändern sich da die Wichtigkeiten von dem, was Leute gerne bewahren wollen?
Naja, allein, dass wir hier sitzen und darüber sprechen, zeigt ja an, dass wir es mit einer Verschiebung zu tun haben. Auch wie wir eben gehört haben, das gab es vor 10 Jahren nicht, da sprach man darüber nicht. Es ist viel eher interessant, auch was wir jetzt nochmal gehört haben, dass im Grunde genommen Facebook und Twitter oder wie auch immer gehören zu unserem Leben. Also das haben wir jetzt mittlerweile akzeptiert und weil es zu unserem Leben gehört, müssen wir jetzt darüber nachdenken, was im Falle des Todes passiert. Also es rutscht sozusagen hinein und damit ändert sich die Wertigkeit. Früher war irgendwie, was Facebook war oder überhaupt was im Netz passierte, jenseits von allem und jetzt ist es diesseits und damit steigt die Wertigkeit an und auch die Wertigkeit von dem, was ich auf dem Telefon habe und die Wertigkeit von dem, was ich auf dem Computer habe. Wir haben es gesamtkulturell mit dieser großen Verschiebung zu tun. Und wenn wir ihr weiter zugucken, werden wir wahrscheinlich sehen, dass die Sachen, die auf den Festplatten sind, viel mehr Wert bekommen, also dass ihnen viel mehr Wert zugeschrieben wird, als das, was tatsächlich noch in der Wohnung
die Taschenuhr
zurückgelassen wird.
Ja. Ja, Frau Molavi, dann sagen Sie doch mal aus juristischer Sicht, wo ist denn der Unterschied zwischen analogem und digitalem Nachlass?
Also es gibt sogar eine Empfehlung vom Deutschen Anwaltsverein, weil wir haben uns natürlich alle einen Kopf gemacht und finden keinen besonders großen. Jedenfalls geht auch Digitales mit über auf die Erben. Aber dann kommen auch schon die Abgrenzungsprobleme, wenn man sich fragt, zum Beispiel die Chats bei Facebook, ist das wie ein Brief? Ist das wie eigentlich eine Vereinsmitgliedschaft? Das sollte ja nicht vererbbar sein. So Einzelheiten gibt es dann, wo wir uns dann Gedanken machen. Und ich mache mir viele Gedanken um Privatheit, weil es mir persönlich wichtig ist und ob wir eigentlich schon in der Post-Privacy-Ära sind. Und ich glaube halt nicht daran. Ich glaube, wir haben jetzt Verschiebungen und es gibt aber trotzdem einen großen Wert der Privatheit. Und wenn ich mir anschaue, was auf Facebook von Leuten gepostet wird, hat es für mich eher eine Ähnlichkeit wie laut denken. Es ist weder das Tagebuch, noch ist es ein Brief, es ist noch eine Subart, es ist einfach eine andere Sache für sich. Und das kann Bedeutung haben, dass es besonders höchstpersönlich ist. Ja, das war natürlich eine schöne Abgrenzung, die es am Anfang gab. Da meinten die einen Juristen, ja, man müsste gucken bei den digitalen Inhalten, ob das ein Recht, ob es höchstpersönlich war oder ob es einen vermögensrechtlichen Part hatte, denn nur der Part wurde vererbt. Und das würde heißen, dass irgendjemand sich alles angucken müsste, im Zweifel der Provider, und in jede einzelne Mail reinschauen, ob das jetzt höchstpersönlichen Charakter hatte oder doch vermögensrechtlich relevant war.
Da freut sich der Kulturwissenschaftler, weil da kommen Leute wie wir ins Spiel.
Genau. Es ist einfach schlichtweg nicht praktikabel, da einen großen Unterschied zu machen. Deswegen müssen wir analog anwenden.
Nehmen wir diesen Fall, den ich in der Anmoderation genannt habe, diesen Facebook-Fall von dem Mädchen, das sich umgebracht hat. Die Eltern wollten Zugriff auf den Account haben, der wurde ihnen verweigert. Nicht mit der Begründung, dass die Eltern kein Recht darauf hätten, die Informationen ihrer Tochter zu lesen, sondern mit der Begründung, dass all jene, mit denen die Tochter kommuniziert hat, auch ein Recht auf Anonymität oder nicht Anonymität, aber Privatheit der Kommunikation haben und dass dieses Recht höher wiegt als das Interesse der Eltern, das Profil ihrer Tochter zu lesen. Ja. Und da war dann natürlich auch der Unterschied zum Tagebuch schnell klar. Tagebuch ist eine Aufzeichnung einer Person und die kann vererbt werden. Brief ist dann schon wieder schwieriger, da kommen dann schon wieder zwei Leute ins Spiel, so, aber ein Brief ist auch immer von einem Menschen geschrieben und die Kommunikation in einem Brief, die auch in einem Briefwechsel stattfindet, ist nicht zwangsläufig immer auf einem Zettel. Bei Facebook hat man dann alles. Man hat sozusagen die Texte aller Beteiligten.
Wir haben ja Post, Vertraulichkeit der Post und auch ein Fernmeldegeheimnis in Artikel 10 und 88 TKG. Und geschützt ist eigentlich der Prozess, wenn ich Ihnen einen Brief schicke, dieser Prozess während des Versands. Wenn ein Brief angekommen ist bereits bei dem, der verstorben ist, dann fällt es in die Erbschaft hinein, weil dort der Schutz nicht mehr greift. Bei Telekommunikationsdiensten ist es allerdings so, dass alles gespiegelt immer noch auf den Servern des Providers hängt oder von Facebook. Deswegen dieser Übergang nie stattgefunden hat und der Schutz nicht wegfällt. Daher ist dieser Schutz tatsächlich noch aktiv und so haben es auch die Richter gesehen, die sich schwer getan haben. Sie haben mit zwei Sätzen direkt erwähnt, dass sie wissen, welche schwere Situation das jetzt für die Eltern ist und dass sie einfach nicht anders können, das Recht richtig auszulegen.
Darf ich nachfragen? Also das heißt, wenn ich in eine Wohnung gehe, jemand ist gestorben, ich bekomme den Schlüssel, ich gehe in die Wohnung und da liegen Briefe rum.
Ja.
Also die nicht nur, klar, die hat nicht er geschrieben, sondern die hat er geschickt bekommen. Dann kann ich da reingucken ohne Probleme, weil die gehören irgendwie zu dem Nachlass. Und das Problem ist jetzt online, dass wir jemanden wie Google haben oder wie Facebook, die sozusagen denen das juristisch gehört. Und eigentlich müsste man es ihnen erstmal vertraglich rauslösen, damit andere reingucken können. Während das bei Briefen überhaupt nicht der Fall ist, weil sie vertraglich nicht jemandem anders zugehörig
sind. Sie liegen noch im Herrschaftsbereich von den Providern. Dadurch ist diese Vertraulichkeit nicht weggefallen. Geschützt soll der Dritte, der dort mitkommuniziert hat.
Mhm.
Und also, wenn er seine Einwilligung geben würde, der Dritte, dann könnte man reingucken als Erbe.
Aber diese Vertraulichkeit ist noch nicht weggefallen, weil der Übermittlungsprozess technisch noch nicht abgeschlossen ist, sozusagen.
Zwar ist es abgeschlossen, aber da man auch, dass der Provider da, das sind genau
diese Fragen, ne?
Feinheiten.
Herr Dienlin, mich würde mal interessieren als Medienpsychologe, wie beurteilen Sie denn das, dass den Eltern der Zugriff da verwehrt wurde?
Ja, ich wollte auch unbedingt was dazu sagen, nämlich was man hier sehen kann, ist tatsächlich eine spannende Strukturveränderung von Privatheit. Ich muss mir dieses Beispiel sogar merken für potenzielle Einstiege in irgendwelche Publikationen, weil es zeigt nämlich das Kernergebnis eines interdisziplinären Forschungsprojektes, an dem Juristen, Politikwissenschaftler, Informatiker und eben wir als Medienpsychologen sitzen. Und das Kernergebnis ist nämlich eigentlich, dass wir festgestellt haben, Privatheit ist einfach zunehmend ein soziales Konzept. Wir kennen Privatheit eigentlich eher von Besitz. Jetzt mal, wenn wir uns die Geschichte von Privatheit anschauen. Ne? Mir gehört etwas, also darf ich damit etwas tun. Ich habe ein eigenes Grundstück, da kann ich mich darauf zurückziehen und da bin einfach nur ich und ich kann das selbst entscheiden. Und dieses Beispiel, was Sie skizziert haben, zeigt, dass es nun heutzutage nicht mehr ganz so ist, sondern dass wir da in soziale Aushandlungsprozesse gehen. Dass es so ist, dass wir Privatheit immer ein Gegenüberbedarf und dass es eben nicht nur um uns selbst geht. Und in dem Sinne kann ich das sehr gut nachvollziehen und würde mich dem auch anschließen, weil
wem würden Sie sich anschließen?
Ich würde mich der letztlichen richterlichen Entscheidung anschließen, dass es diesen Zugriff nicht gibt für die Nachfahren. Es sei denn, dass es eben vorab einen gemeinschaftlichen Prozess gab zwischen den Kommunikationspartnern, die gesagt haben, ja, wir sind bereit, das anderen weiterzugeben. Aber ich denke eben, dass als Gesellschaft zu merken, dass es nicht mehr nur um mich geht, um meine Daten, um das, was ich will, sondern um das, was wir wollen, wie wir miteinander kommunizieren. Und um das mal zu skizzieren oder an einem anderen Beispiel auch festzumachen. In dem Moment, in dem ich beispielsweise eine Fitness-Watch verwende, eine Smartwatch und meinen Pulsschlag, meine Aktivität hochlade, kann damit automatisch auch Informationen über einen ähnlichen Menschen wie mich erstellt werden anhand von Algorithmen, die das vorhersagen können, ohne dass der andere Mensch irgendetwas getan hätte. Und das ist also in dem Moment, wo ich entscheide, eine Smartwatch zu tragen, tangiere ich damit automatisch auch irgendjemand anders, der nur relativ ähnlich ist wie ich. Und Google weiß dann über den auch mehr. Und ich glaube, das ist etwas, was wir noch mehr verstehen müssen. Und das merkt man an sehr, sehr vielen gesellschaftlichen Prozessen, dass Privatheit tatsächlich sehr sozial ist.
Das ist interessant, dass sich Privatheit vom Individuum löst und als mehr so eine Sphäre um dieses Individuum ist, was eben auch andere Menschen betrifft. Frau Mulawi hat eben den Finger gehoben.
Ja, ich wollte dazu noch sagen, dass es die Drittwirkung des Datenschutzes und die wurde komplett ignoriert bei der Harmonisierung des Datenschutzes. Wir haben ja ab dem 25. Mai 2018 haben wir den gleichen Datenschutz in ganz Europa, jedenfalls fast in allen Punkten. Wir haben kleine Bereiche, wo wir abweichen können national. Aber auch da wurde keine Lösung angeboten für diese ganzen Fragen, die sich stellen. Und diese Drittwirkung ist sehr wichtig und das hat mich auch geärgert. Und ich würde dem widersprechen, dass die Privatheit jetzt nur noch abhängig ist von anderen oder damit zusammenhängt. Es gibt ja auch einen ganz persönlichen Bereich der Intimsphäre. Und da würde ich sagen, wenn ich Tools dazu benutzt habe, zu kommunizieren, dann sind andere betroffen. Aber es gibt ja auch den Bereich der Privatheit, der immer noch stattfindet, wo Dritte nicht einbezogen sind.
Aber ich würde noch mal zu dem Thema zurückkommen. Was bedeutet dieses Konzept denn jetzt für den Tod im Netz? Also wir haben mit dem Nachlass, haben wir das besprochen, diese Schwierigkeit, den das Urteil auch klar gemacht hat, ja, dass es eben nicht mehr einfach so ist, dass die Hinterbliebenen Zugriff einfach auf alles bekommen, weil eben zunehmend auch Dritte davon betroffen sind, deren Interessen mitunter höher wiegen. Aber wie verändert das unsere Vorstellung, unseren Umgang mit dem Tod?
Also ich hoffe, dass es dazu führt, dass wir nicht nur hier gemeinsam sitzen und sprechen, sondern dass alle sich darüber Gedanken machen. Und es wird jetzt noch mehr Dienste geben, die anbieten, einem dabei zu helfen und Dinge zu bewahren. Und ich glaube, dass ganz viele auch weiterhin sich damit nicht befassen werden. Auch ich denke lieber an das Leben als um die Zeit danach, weil ich das ein bisschen verschwenderisch halte, meine Zeit damit zu verbringen. Und wir werden sehen, was das bedeutet. Es gibt ja auch andere Teile, die zum digitalen Nachlass gehören, die zum Beispiel Fotos, einmal von dem Erblasser selbst. Das fällt dann unter dem Kunsturhebergesetz und die Angehörigen müssen immer noch 10 Jahre nach Tod befragt werden, wenn man die nutzen will. Dann gibt es das Urheberrecht.
Moment nochmal zu den Fotos. Also ja. Es stirbt jemand, ja. Der hat Fotos gemacht. Mhm. Oder die. Da sind Familienangehörige drauf zu sehen, sind Freunde drauf zu sehen, wie das so mit Fotos ist. Wer hat dann Zugriff auf diese Fotos? Wem gehören die?
Also wenn er die Fotos selbst gemacht hat, dann ist das Urheberrecht auch schon aktiv. Aber ich meinte die, wo er drauf zu sehen ist, also wo sein Persönlichkeitsrecht betroffen ist. Dort sagt das Kunsturhebergesetz in § 22, dass die Angehörigen gefragt werden müssen, wenn jemand dieses Bild nutzen will. Weil es ist immer noch, zwar hat man nicht mehr so ein starkes Persönlichkeitsrecht, Rechtsanspruch, wenn man stirbt und das lässt sich dann, juristisch leitet man das ein bisschen anders dann ab, aber man hat immer noch einen Erachtungsanspruch und der wirkt fort, nachdem man gestorben ist, der verblasst aber immer mehr.
Und wie ist das mit den Fotos, ja. Die der oder diejenige, der verstorben ist, gemacht hat?
70 Jahre nach Tod hat er noch gelten die Urheberrechte und die Erben können die geltend machen.
Können die geltend machen, aber die fallen an die Erben. Die Erben haben Zugriff
richtig.
Auf die Fotos.
Ja, das ist richtig.
Darf ich nachfragen?
Ja, bitte.
Nochmal? Also, ich habe Fotos in der Kiste. Also die habe ich gemacht, die haben sich über die Jahre angesammelt. Jetzt sterbe ich. Mhm. Wem gehören die Fotos?
Den Erben.
In der Kiste. Okay, da muss gar nichts weiter geregelt werden. Okay,
nein, ich hoffe, das waren Ihre Bilder.
Okay. Jetzt habe ich Fotos auf einer Festplatte. Also ja. Das liegt als Festplatte in meinem Schreibtisch drin. Ich sterbe. Wem gehören die?
Wenn das auch so klar geklärt ist, eigentlich auch den Erben.
Okay, eigentlich ist nichts geklärt. Ich habe mit niemandem was besprochen. Die gehen jetzt nur in die Wohnung und da sind die Fotos drin.
Aber das sind ja Ihre Fotos. Also es ist ein bisschen schwierig. Dann könnte jemand, wenn dann jemand käme und beweisen würde, dass es eigentlich jemandem anders gehört und dass es nur gespiegelt dort lag, das ist ein anderer Fall. Aber der Normalfall ist, dass die Festplatte den Erben gehört und dass der Inhalt darauf ebenfalls den Erben gehört.
Okay, und jetzt setze ich noch einen drauf und frage, ich habe sie hochgeladen. Die sind gar nirgendwo. Also die sind auch nicht auf meinem Smartphone, sondern die sind in der iCloud. Oder was weiß ich, irgendwo. Und wem gehören die jetzt?
Also die Cloud gibt es ja nicht, das ist einfach eine externe Festplatte,
okay,
sag ich mal.
Mm-hmm, mm-hmm.
Und das gehört dann dem Provider und da haben wir exakt die gleiche Situation wie bei Facebook, nur okay, dass diese Vertraulichkeitsaspekt keine Rolle spielt, weil es kein Chat war oder so, sondern tatsächlich ein Foto, ein Werk. Da ist die Stufe ganz niedrig, die Schöpfungshöhe. Da meistens nimmt man ein Werk an.
Aber
und das
auch
gehört
wenn da,
den Erben.
Auch wenn da andere Menschen drauf abgebildet sind, möglicherweise in intimen Situationen beispielsweise.
Ja.
Auch
er
dann
darf die ja
müssen,
nicht veröffentlichen,
müssen die Objekte oder die Menschen, die auf den Fotos zu sehen sind, nicht gefragt werden, um das Erbe zu klären, sondern das fällt dann an die Erben. Die dürfen sie natürlich nicht veröffentlichen, aber die Fotos gehören ihnen dann.
Die Fotos gehören den Erben. Auch wenn da andere drauf sind. Wäre interessant, wenn sich jemand da beschwert und einen Case draus macht, wird das wahrscheinlich wieder ausdiskutiert und vielleicht kommen wir zu dem Ergebnis, dass es doch einen Unterschied macht im Digitalen und nicht. Aber jetzt ist es so, es gab noch keinen Case und wenn wir es ganz normal bewerten nach den rechtlichen Normen, ist das so.
Und es macht auch einen Unterschied, Herr Dienlin, nehmen Sie gleich an. Ja, es gibt nur noch eine kurze Nachfrage. Es macht aber einen Unterschied, ob die Fotos bei mir lokal auf meiner Festplatte liegen oder ob sie auf dem Server, auf der Festplatte eines Dienstleisters liegen. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Faktisch habe ich vielleicht einen schweren Zugriff, aber A, habe ich die Verpflichtung, dem Dienstleister den vertraglich die Gebühr dafür zu bezahlen für diesen Service und inhaltlich gehören mir diese Daten, die er dort bei sich hat.
Okay.
Also kann ich Herausgabe, die runterladen, das, was auch der Erblasser dürfte.
Herr Dienlin, bitte.
Ja, ich denke, das ist schon eine Sache, bei der ich mir vorstellen könnte, dass wir in den nächsten Jahren tatsächlich ein paar Präzedenzfälle bekommen werden. Wenn man sich nämlich allein mal betrachtet, wie viele Menschen heutzutage eben intime Bilder und Nacktbilder mittlerweile verschicken. Und das wird eine Sache sein, da werden viele Menschen großes Interesse dran haben, dass das nicht automatisch rein ganz legal dann von den Erben gesehen werden kann. Und ob es da hier quasi irgendwelche Kategorien geschaffen werden, die davon ausgenommen werden und letztlich ist das, glaube ich, das, was ich meine mit dem, wir brauchen dann ein Gespräch darüber, es wird sozialer und trotzdem muss ich auch, also nicht trotzdem, sondern ich stimme auch Frau Molavi wirklich tatsächlich zu, dass es dann Bereiche gibt, die man davon klarer oder mehr separieren kann und dann wäre es eben vielleicht die Aufgabe, diese zu erkennen, um dann quasi den Nachfahren zu sagen, ich weiß leider nicht, wie es aktuell der Fall ist, weil ich glücklicherweise das noch nicht im eigenen Umfeld erlebt habe, aber dass es vielleicht einfach einen abgespeckten Zugang zum Nutzerprofil von solchen Angeboten gibt, indem man halt beispielsweise zumindest den Account deaktivieren kann, das Geburtsdatum und so weiter rausnehmen kann, dass die Leute die Erinnerung nicht bekommen, aber eben keinen Zugriff auf diese sozialeren Anteile haben. Und
das war, glaube ich, auch der Vorschlag von Facebook in diesem Verfahren. Ja. Das war das Angebot. Okay. Ihr kriegt einen limitierten Zugang zu dem Profil. Ihr könnt es auf Gedenkseite stellen, ihr könnt es deaktivieren und, ne, und aufs Profilfoto oder so, aber ihr bekommt keinen Zugang auf die Chats. Also vom gesunden Menschenverstand her würde ich sagen, diese potenziellen Nacktfotos im Besitz eines Toten, meinetwegen von mir, finde ich ähnlich intim wie die Textchats, die ich möglicherweise mit der oder dem Toten geführt habe. Das ist aber rechtlich noch nicht auf einem Level. Ne?
Aber das ist ja nicht im Bereich der Telekommunikation und da wurde nicht
klar.
Per Brief geschickt.
Ja, aber so von einem gesunden Menschen.
Vom Gefühl her, ja.
Ja.
Aber diese Telekommunikationsdienste, das ist so eine Besonderheit. Das war früher gegenüber dem Staat, die haben diese Dienste nur vollzogen. Dann haben Private das übernommen und Facebook und Co. wollen gar nicht Telekommunikationsanbieter sein. Und die sind, aber das ist noch eine andere Debatte, ob OTT-Dienste. Und da sind halt besondere Privilegierungen oder so Exzeptionen der Fall und das kann man nicht übertragen, auch wenn es sich schräg anfühlt.
Ich wollte noch mal eine Sache, fällt mir noch ein, die Herr Boromka vorhin genannt hat. Die Frage ist jetzt ja so ein bisschen, also es kommt ja raus, dass es offensichtlich sehr viel zu besprechen gibt. Es gibt sehr viel neu zu definieren, fängt an mit der Privatsphäre, ist über rechtliche Sachen, wer hat Zugriff auf was, welche Interessen überwiegen was. Herr Boromka hat am Anfang gesagt, auch der Prozess des Sterbens wird ja häufig öffentlicher zelebriert. Und ich finde, da ist jetzt die Frage, fällt es uns leichter jetzt über das Sterben und den Tod zu reden, weil das alles so öffentlich ist? Oder ist es schwerer, weil so ein, weiß ich nicht, so ein Dogma, Diktat der Jugend herrscht? Und Frau Molavi hat es ja auch gesagt, ich rede lieber über das Leben, alles andere ist jetzt ein bisschen Zeitverschwendung, ehrlich gesagt. Also wie sind wir in der Lage, tatsächlich so über Sterben und Tod zu reden, wie es notwendig wäre, Herr Poromka?
Naja, man müsste jetzt fragen, woher sich die Notwendigkeit definieren ließe. Also es ist ja eher so, dass wir eben nicht wissen, wie wir unter diesen Bedingungen mit all diesen Sachen umgehen. Wir wissen nicht, wie wir mit dem Sterben umgehen. Wir wissen auch nicht, wie wir mit dem Tod umgehen. Je länger wir sprechen übrigens, umso lustiger wird es eigentlich. Also weil wir sozusagen wie immer weitere Detailfälle jetzt von Nacktfotos und die liegen auf Festplatten. Und dann sind die hochgeladen, sind aber auch gleichzeitig, also wir müssen sozusagen wie so ganz fein so irgendwie drüber nachdenken. Und dann dachte ich so, vielleicht ist es wirklich so, wenn wir jetzt alle anfangen, darüber nachzudenken. Und wir werden auch in den Schulen dazu erzogen, uns immer schon Gedanken darüber zu machen. Ich sehe so Testamente in 10 Jahren. Mein Profilbild vom 13.03.2016 vererbe ich. Und dann nenne ich für jedes einzelne Dokument, das ich hergestellt habe, nenne ich Erben einfach. Ja? Und es ist sozusagen unglaublich lang. Und wenn das Testament eröffnet wird, dauert das dann sehr lang, bis das dann alles verlesen ist. Und in dem Moment wird klar, natürlich kann man das alles regeln. Man kann das auch überregeln, aber man kann nicht sozusagen die Probleme regeln, von denen man noch gar nicht weiß, dass man sie überhaupt damit haben könnte. In dieser Situation sind wir jetzt eigentlich. Also wir können uns schon darüber Gedanken machen, wie wir damit umgehen. Aber wir können die Zukunft nicht so weit antizipieren, dass wir sie totregeln. Also im Endeffekt also muss man auch ein entspanntes Verhältnis dazu gewinnen und sagen, also es ist schon okay, irgendwas wird damit passieren. Irgendjemand wird auch meine Nacktfotos sehen und vielleicht werden die irgendwo hochgeladen oder vielleicht sehen sie noch Dritte oder so. Aber ehrlich gesagt, ich bin dann raus.
Herr Dienlin, sind Sie auch raus? Sie schnaufen so, und als würden Sie was einwerfen wollen.
Nee, das ist sogar eher
zustimmendes Schnaufen.
Schnaufende Zustimmung. Schnaufendes Zustimmen. Und zwar, was Herr Poromka anspricht, ist, dass ich jetzt jedes Mal auf dieses Soziale abheben muss, aber was man schon merkt, ist, dass man heutzutage mehr Potenziale hat, Zugriff zu bekommen und Dinge einzusehen. Und es da vielleicht eben manchmal ganz gut ist, das dann einfach nicht zu tun. Also quasi selbst wenn ich dann jemanden, wenn ich von jemandem sein Passwort zum E-Mail-Konto habe, dann kann ich in das Tiefste dieser Person sehen. Und nur weil ich es kann, heißt es nicht, dass ich es machen sollte. Und ich glaube, da eine gewisse ein gewisses Feingefühl zu entwickeln, finde ich wichtig. Und auch ein Gedanken, den ich vorher hatte, der ist aber eigentlich ein Rat, den kann man, glaube ich, sich immer versuchen vorzunehmen, ist, was ist denn, wenn man jetzt einen Verstorbenen, ein lieber Mensch ist verstorben, man wird eine Woche später von Facebook daran erinnert. Nur weil einen das stört, ich weiß nicht, ob man aus dieser Emotion, die man da vielleicht empfindet, gleich eine Handlungsimplikation ableiten muss oder ob man da nicht manchmal eher so ein bisschen gelassener und sagen, das steht doch jetzt vielleicht gerade gar nicht im Mittelpunkt und das ist jetzt halt so, aber ich orientiere mich auf andere Dinge möchte da mich darüber jetzt nicht so empören oder das auch zu so einem Thema machen, sondern eher mal ein bisschen, ja, wie man ruhiger die ganze Sache vielleicht dann betrachten.
Frau Molavi.
Ich wollte kurz sagen, dass nochmal zu den Nacktbildern, dass natürlich Snapchats Erfolg am Anfang auch darauf unter anderem beruhte, dass die Fotos sich selbst zerstört haben quasi. Das stimmte natürlich nur halb, aber jedenfalls das Gefühl dort wiedergespiegelt wurde in dem Dienst und ich glaube, dass die Technik da eine Lösung bieten kann. Wie immer denke ich, dass das, was das Digitale auslöst, auch durch das Digitale wieder ein bisschen kuriert werden kann. Und es gibt dann vielleicht keinen Button, den ich drücken kann und lösche alles, aber mehr Möglichkeiten zu gestalten und so, dass wir, was wir bräuchten. Und so kann jeder für sich selbst bestimmen, wie weitergehen möchte. Und da bin ich auch d'accord, dass wir nicht so auf einem Impuls, der einen stört, direkt handeln sollten. Und deswegen bin ich auch froh, dass das zweite Urteil so sich anhört, obwohl es sich grausam anhören könnte, weil ich weiß auch nicht, ob die Eltern, wenn sie Zugriff hätten auf die Chats, ob sie dann schlauer wären oder ob nicht noch 10 unbeantwortete Fragen aufploppen, die sie noch mehr verstören würden.
Ich meine, wir haben ja schon so eine gewisse technische Evolution und ein paar technische Antworten auf diese Fragen gesehen. Also diese Bestreben der großen Social-Media-Plattform, eben solche Gedenkseiten einzurichten, das geht ja in diese Richtung. Und ich habe den Eindruck, dass das tatsächlich für viele durchaus ein positives Ding ist. Also wie gesagt, ich weiß von vielen, die halt selber bei Verstorbenen nochmal vorbeigucken. Die Frage ist, muss das bis ans Ende der Tage da stehen? Können das die Nachfahren nach einem Monat oder sowas löschen? Aber das ist ja technisch durchaus alles möglich. Ich frage mich, wenn es jetzt, wir haben eine Weile über die kulturellen, habituellen Herausforderungen gesprochen, gibt es was, was Sie jetzt alle drei bei den aktuellen Anbietern noch so an Defizit sehen, wo man sagen müsste, also das geht gar nicht?
Ja, da bräuchten wir eine Extrasendung.
Ja, aber vielleicht können Sie das Wichtigste.
So viel, ja, also die Anbieter, da ist ja, das sehe ich ja ganz differenziert. Das eine ist, in diesem Fall hat das Gericht aus meiner Sicht richtig entschieden. Und wann gibt es schon noch Urteile pro Persönlichkeitsrecht? Da bin ich ganz froh. Aber dass es jetzt Facebook jetzt nicht darum geht, den Verstorbenen zu würdigen, sondern darum geht, diese Daten noch so lange wie möglich zu behalten, weil sie damit Werbeanzeigen generieren und ihr Werbegeschäft am Laufen halten und sie ein ganz eigenes anderes Interesse haben und dass ich mir wünsche, dass das Internet ein neues Geschäftsmodell erfindet, was nicht auf der Verwertung von Daten beruht. Und da kommen wir nicht hin, wenn wir immer die Deutungshoheit den Providern überlassen, die die Daten erheben.
Und man könnte ja sagen, diese Gedenkseiten könnten werbefrei sein.
Es geht nicht um das, was man sieht, sondern die Algorithmen laufen im Hintergrund, die Daten werden verwertet und vielleicht bekommen die Freunde von den Verstorbenen die Werbung über diese Daten.
Wie könnten Sie sich das dann vorstellen? Also wenn man davon ausgeht, die Menschen wollen, die Hinterbliebenen wollen trauern, vielleicht wollen auch die Verstorbenen oder die Kranken, dass ihre Hinterbliebenen trauern können. Es gibt seit, weiß ich nicht, Jahrtausenden wahrscheinlich Friedhöfe, wo man hingehen kann, um genau das zu machen. Heute gibt es andere Orte des Denkens, um sich den oder die Verstorbene noch mal vor Augen rufen zu können, wenn es diese Gedenkseiten in Ihren Augen nicht sind, aus den genannten Gründen. Wie könnten Sie sich denn so Friedhöfe, Gedenkorte vorstellen?
Ich habe gar nicht gesagt, dass es keine Möglichkeit ist. Ich habe gesagt, dass es zwiespältig ist und dass der Provider jetzt nicht der große Gönner ist, der einem das Trauern ermöglicht.
Okay.
Ich finde aber, man kann es machen.
Herr Dienlin, wie sehen Sie das so, Gedenkorte? Wie kann das aussehen in Zukunft?
Also wie das genau aussehen kann, da kann ich nur spekulieren. Ich würde da die Kritik von Frau Molavi nicht so wirklich teilen, weil warum sollte man das jetzt nur auf die Gedenkorte und das Ableben dann beziehen? Das ist einfach das Geschäftsmodell und es ist etwas...
Auch für ein Grab leider, muss man Geld zahlen, ne? Also auch einen Grabenplatz
ja,
muss man
auf,
sich kaufen.
Genau, und die Leute haben ja auch einen Vorteil davon. Also ich meine, klar, es ist irgendwo schade, dass man dann irgendwie immer noch dieser Datenpunkt irgendwo auf irgendeinem Server in Palo Alto liegt in Kalifornien und dann irgendwie noch genutzt werden kann für irgendwelche Vorhersagen. Aber dem gegenüber steht ja eben der Vorteil, dass man eben eine Art Gedenkstätte, ein modernes Fotoalbum hat und wer das nicht möchte sei es jetzt die Verbliebenen oder derjenige selbst, dann sollte es natürlich die Möglichkeit geben, sich wirklich das auch rückstandslos löschen zu können. Aber alles darüber hinaus, das Problem haben wir halt einfach, man kann die Vorteile nicht haben, wenn man die Nachteile nicht hat.
Und es gibt auch neben jedem Friedhofseingang einen Blumenhändler, der mit nichts anderem Geld verdient, als Blumen zu verkaufen, die dann auf Gräbern liegen. Also, ne? Herr Boromka, wie sehen Sie das? Was geht Ihnen so durch den Kopf?
Ach, das, was wir generell beobachten können, ist, dass diese, also die Abschiedsrituale, auch die Begräbnisrituale sich ausdifferenzieren. Es gibt einfach mehr. Es gibt sportliche Särge mittlerweile. Ich kann meine Asche in den Weltraum schießen lassen. Es gibt alles Mögliche und es differenziert sich weiter aus. Und das ist nur ein Hinweis darauf, dass die Kultur an sich sozusagen wie sich selbst komplexer beobachtet und komplexer auf sich reagiert. Und genauso ist das jetzt natürlich mit diesen Sachen. Ich würde gar nicht sagen, da fehlt was. Ich würde eher sagen, wir werden noch eine Menge erleben, noch eine Menge Kitsch werden wir sehen, was da alles erfunden wird, was da alles möglich ist. Und auch lustige Sachen und auch schöne Sachen und gelingende Sachen. Und die verschwinden dann auch wieder, weil nämlich, das ist sozusagen wie auch bei allem, der eigentliche Trost. Trauer ist wichtig, aber sie wird auch überwunden. Also man ist dann auch wieder weg und das heißt, dieses Festhalten an dem anderen und den anderen hört dann auch wieder auf. Und deswegen sind das sozusagen temporäre Phänomene und die sollte man gar nicht festschreiben, sondern sollte sozusagen wie das in dem Experimentierstatus lassen und sollte der Kultur beim Experimentieren zusehen. Und wenn man selbst davon betroffen ist, sollte man mit experimentieren.
Das ist jetzt eigentlich ein Schlusswort. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Das ist aber immer so ein ganz schöner Moment, wo dann einige so, wo man so das Gefühl hat, so ist die Sendung eigentlich vorbei, dann lehnt man sich zurück. Und dann kommt aber noch mal so ein Gedanke. Ja, dann kommt noch ein Gedanke hinterher und dann geht die Diskussion noch mal weiter. Herr Dielin, wie ist das bei Ihnen? Haben Sie noch was auf dem Herzen?
Ja, grundsätzlich immer viele Dinge, aber was ich glaube, ich hier die ganze Diskussion so ein bisschen durchzieht und was wir noch gar nicht, vielleicht noch nicht thematisiert haben, ist, wir haben eigentlich damit begonnen, erst als das Internet aufkam, zu trennen. Also es gibt das reale Leben und es gibt das Internet. Und jetzt merken wir, ja, es verschränkt sich, es ist wieder irgendwie eine Sphäre, es ist nicht mehr so unterschiedlich. Ich glaube, der nächste Blick geht dann dahin zu verstehen, dass wir selbst eigentlich auch digital sind. Dass wir als Person, wir fühlen uns zwar sehr physisch an, aber dass das, was wir sind, letztlich auch nur Neuronen sind, die mit Nullen und Einsen feuern. Und sobald da ein gewisses Muster vorliegt, denke ich jetzt an Privatheit und bei dem anderen ein anderes Thema. Und ich glaube, da wird gesellschaftlich gesehen sich so viel verändern in den nächsten Dekaden. Und die Forschungsprojekte, die beispielsweise von der EU gefördert werden, das Konnektom zu dechiffrieren, also quasi das Gehirn in seiner Gesamtheit abbilden zu können, simulieren zu können und damit letztlich auch speichern zu können, ein Backup eines Menschen vorzunehmen. Das sind Dinge, die weniger im Bereich des Science Fiction liegen, mehr in dem Bereich dessen, auf das wir uns langsam einlassen müssen. Dass wir jetzt merken, ich merke das bei mir selbst, ich habe so viele Notizen digital, auf die ich einfach zurückgreife, die letztlich aber sich nicht davon wirklich unterscheiden, ob ich sie nun aus meinem Hippocampus abrufe oder jetzt von meiner Evernote-App. Und ich glaube, diese Perspektive zu verstehen, dass das alles sowieso in uns selbst digital ist, wird dann noch einige interessante Perspektiven für die Zukunft, auch was diese Frage betrifft, aufwerfen.
Aber das habe ich jetzt noch nicht, also ich habe es verstanden, aber mir ist noch nicht klar, was das, was daraus folgt, aus dieser Idee.
Naja, aus dieser Idee folgt, dass wir nicht nur ein Backup unserer Kommunikation auf Facebook jetzt haben, die damit Einblicke in meine Persönlichkeit ermöglichen, sondern dass es schon Projekte gibt, den ganzen Menschen davon Cyborg ein Backup zu spielen, quasi. Den Cyborg quasi, ja. Und es klingt immer so fantastisch, aber da würde ich mich schon, ich glaube, damit muss man sich tatsächlich realistischer mit auseinandersetzen. Also ich meine, wir haben schon viel mehr Devices, die wir mittlerweile in uns Menschen implementieren.
Und was heißt das für das Sterben und den Tod und den Nachlass und das Leben nach dem Tod?
Naja, also das heißt, dass wir uns ein paar ganz große Fragen in Bezug auf Ewigkeit stellen müssen und in Bezug darauf, ob es den Tod als solches überhaupt noch geben wird. Also wenn man es jetzt mal wirklich überspitzt und pointiert formuliert, aber ich glaube, diese Frage wird irgendwann aufkommen.
Ja. Naja, oder ob wir, also natürlich haben wir es damit zu tun, dass wir bestimmte Grenzen neu definieren müssen oder dass wir sie auflösen müssen. Und natürlich auch das, worüber wir jetzt heute gesprochen haben, ist, also dass wir es, also eigentlich sprechen wir über die Grenze zwischen dem Leben und dem Tod auf der anderen Seite. Und jetzt merken wir aber, das löst sich irgendwie auf. Es gibt so ein Weiterleben, es gibt Sachen, die plötzlich wie doch aktiv sind, es gibt Sachen, die aktiviert werden können über Algorithmen und so weiter. Es macht gar nicht so viel Sinn oder vielleicht müssten wir aufhören, sozusagen uns mit dieser Grenze so stark zu beschäftigen. Und ähnlich ist das, was Sie jetzt gesagt haben, natürlich, also wir denken so, hier ist der Körper und da drüben ist alles andere. Hier unten sind wir und da drüben ist oder da oben ist das Virtuelle oder wie auch immer. Und es wird uns immer klarer, die Grenze ist also wenn wir können nicht sehen, was passiert. Wenn wir dauernd über diese Grenze nachdenken und das, was Sie jetzt vorgeschlagen haben und was uns auch sicherlich beim Nachdenken über diese Leben-Tod-Frage hilft, ist, dass wir sozusagen wie anfangen, über diese Zirkulationsformen nachzudenken, also wie die Sachen sozusagen getauscht werden, wie sie von einem zum anderen gehen, wie sie übertragen werden, wer Zugriff darauf hat, wer mitlesen kann und so weiter, welche Netzwerke an welche Netzwerke angeschlossen sind. Und da gibt es eben einfach nicht mehr ein Diesseits und ein Jenseits, sondern gibt es eben nur noch Zirkulationsformen, Verkehrsformen und wir müssen uns wahrscheinlich über deren Regelung Gedanken machen.
Frau Molavi?
Also dieses Unendlichkeit und wir sterben gar nicht mehr, das ist natürlich sehr narzisstisch und wir fühlen uns dann noch wichtiger und ich ich denke, der Tod ist eigentlich recht real und der Rest ist Spielerei. Und wir müssen auf jeden Fall, wir sind an dem Punkt, wo wir technisch viel mehr können, als wir uns überhaupt vorstellen müssen und können. Und da brauchen wir einfach eine gesellschaftliche Diskussion, wie bei der Gentechnik damals.
Na Mensch, da haben wir ja doch noch das große Ganze erfasst und zusammengebunden. Ich danke ganz herzlich fürs Zuhören. Ich danke ganz herzlich meinen Gästen, Stefan Poromka von der UdK hier in Berlin, Ramak Molavi von der Anwaltskanzlei iRights Law und Tobias Dienlin, Medienpsychologe aus Stuttgart. Mein Name ist Philipp Banse. Alle Informationen, Links und Podcasts gibt's bei breitband.deutschlandfunkkultur.de. Ich danke fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.